Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend mit der Nummer 5415 und das unter anderem mit dem Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend und am anderen Ende der Leitung befindet sich der Martin.
Grüezi Tobi, hallo Hörer.
Ja, das hast du jetzt schön gesagt.
Manchmal. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, heute habe ich mein Trackpad wieder hier. Ich hoffe, es klickt nicht ganz so laut für die Live-Zuhörer. Endlich die Maus verbannt.
Aber das alte Trackpad, ne?
Das alte, das eben kaputt ist. Mal schauen, wie lange das funktioniert. Plötzlich beginnt es dann wieder so komisch zu zicken. Dann muss ich doch wieder wechseln.
Es ist mit eingebautem Update-Zyklus.
Wahrscheinlich,
genau. Kaum ist das neue Modell draußen, gehen die alten kaputt.
Ja, ist schon länger durch. Aber kein Wunder, ich habe das seit 08 war es, genau. Und im Dauereinsatz, ich glaube, ich habe da sogar drauf geschlafen.
Es gibt schon seit 2008 das Trackpad, bist du dir sicher?
Ich habe das mit meinem iMac gekauft. Und der iMac ist, oder ist der 9?
Ich möchte jetzt ja nicht klugscheißen, aber das halte ich für eine ziemlich gewagte These.
Ja, habe ich das nachgekauft?
Ich glaube schon. Warte mal, ich muss ja mal das allseits beliebte Programm Mac Tracker anschmeißen. Und dann gucken wir doch mal live nach. Das live der Woche.
Das habe ich nachgekauft, 2010, 27. Juli. Ja, mein Gedächtnis, ich werde alt.
Genau. Ich kenne mich zwar nicht mit DVD-Superdrives von Apple aus, aber dafür mit Trackpads.
Womit wir gleich auch beim Nachtrag und nachher direkt auch bei den Kommentaren sind. Tobi,
ja, shame on you. Ja, in der letzten Folge habe ich fälschlicherweise gesagt, dass das externe DVD-Laufwerk kein DVD-Recorder ist, sondern nur ein Lesegerät sozusagen. Das ist kompletter Unsinn. Das aktuelle Laufwerk ist natürlich auch ein DVD-Recorder. Da wurde wieder fälschlicherweise Halbwissen verbreitet. Somit rückt der Preis von immerhin noch stolzen 89,90 € aktueller Preis etwas ins rechte Licht, wobei das immer noch sehr teuer ist im Verhältnis zu anderen Laufwerken.
Ins Apple-Licht, genau. Da schließe ich, bevor wir in die Kommentare kommen, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich da so ein günstiges Teil gekauft habe zum DVD-Rippen. Mhm. Light on, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und ich habe gesagt, Tobi, nachher in der Live-Sendung werde ich das mal auseinandernehmen. Also sprich auseinandernehmen, es hat so eine Schublade. Und jedes Mal, wenn ich die öffne, ich kriege fast die Krise. Mal kurz, muss man hören. Hörst du das?
Das hört sich an, als ob er irgendwann mal das letzte Mal aufgeht.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schneller als mein altes. Hat 23 Franken gekostet. Und ich kann jetzt wieder DVD rippen und das ging's mir ja. Ja, mal schauen, wie lange das macht. Das letzte habe ich auch so ähnlich gekauft. Habe ich ein günstigeres genommen. Was stand da drauf? Keine Ahnung, was das für eine Marke war. Hat jetzt 3 Jahre gehalten.
Mhm, okay.
Mal schauen. Vielleicht suche ich bald wieder. Wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, lieber Andy V. Der hat nämlich in der Geek Talk 5215 das in den Kommentaren hinterlassen mit einem Link direkt zu Apple, dass das auch brennen kann, das USB-Drive von Apple.
Richtig korrekt, ja.
Vielen Dank für das aufmerksame Mithören und auch Kommentieren natürlich dazu. Dann Tobi, der Jens Gitarist hat einen Kommentar für dich hinterlassen, weil du hast ja was aufgerufen.
Ja, ich habe da aufgerufen, zu mir mal Slot-In-Laufwerke zu nennen mit Mac-Kompatibilität, die auch Blu-rays brennen können. Da hat er mir 2 Vorschläge gemacht. Einmal das Pioneer-Gerät. Das Pioneer ist aber in Deutschland oder besser gesagt in Europa momentan nicht verfügbar. Ich habe Pioneer direkt angeschrieben und die haben mir da schon Statements abgegeben, die so nach dem Motto, sie sehen in Deutschland keinen Markt. Okay, muss man so akzeptieren, das Statement. Und dann hat er mir noch ein anderes Gerät vorgeschlagen, Das ist in dieser Version auch nicht in Deutschland verfügbar, auch wenn es bei Amazon gelistet ist. Das ist ein Produktfehler oder eine Produktfehlerabbildung laut den Anbieter oder laut Amazon. Das ist zwar ein Slot in Laufwerk, was dort abgebildet ist, aber es ist trotzdem kein Slot in, sondern man bekommt ein normales Gerät mit traditioneller Schublade, also mit einem Tray-Laufwerk, wie man in der Fachsprache so schön sagt.
Das Header-Bild ist einzig falsch, wie man vorher ich gesehen habe. Die anderen Bilder zeigen ja so eine Schublade an.
Ja, genau. Und ich hätte ja, wenn schon, gern so ein Slot-In-Drive. Das ist so meine Vorstellung.
Dein Ding, was du dir wünschen würdest.
Was mich jetzt total irritiert hat, das machen wir so gerade, wo wir bei dem Bereich der Laufwerke sind. Ich bin jetzt mal auf die Homepage der Firma Plextor gegangen, hat gedacht, okay, Plextor, das war ja immer so der Rolls-Royce unter den Laufwerken. Und die haben ja komplett ihr Produktportfolio geändert. Ich bin ja jetzt komplett aus meinen Pushen gekippt. Die sind jetzt ja auf SSD und auf Speicherlösungen umgestiegen. Okay, scheinbar ist der Markt für optische Laufwerke etwas tot.
Wurden die nicht gekauft, Plextor? Und dann anders verwertet?
Das eben weiß ich Richtung nicht. Speicher? Das weiß ich nicht, kann ich ja nicht sagen, obwohl es
bei
gibt noch
Halbwissen.
Unter der Kategorie Product sehe ich gerade immer noch die Kategorie DVD, RW und Blu-ray. Aber das scheint nicht mehr den ihr Hauptbusiness zu sein. Das ist wohl noch so ein Abfallprodukt.
Kann man machen, ja.
Weil früher waren die ja mal wirklich
ganz weit vorne.
Ganz weit vorne und wahnsinnig.
Was bei der Preisliste.
Gute Laufwerke.
Es gab auch noch Kommentare vom Mirko wieder. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Zum einen, lass ich überraschen, ich glaube, der Paketbote hat oder wird sogar schon geklingelt haben, weil Wunder, die geschehen auf dieser Welt. Lass dich überraschen.
Okay, dann wird er sich freuen.
Genau, und die Sonderfolge zur Apple TV hat er sehr gut gefunden. Dankeschön. Bitte, haben wir doch gerne gemacht.
Ja, okay. Ich habe sie noch nicht komplett gehört.
Dann wünschen wir dir noch viel Spaß damit.
Ja.
Ich glaube, Tobi, wir gehen über in die Kurzthemen.
Ja.
Genau, da haben wir ein paar interne Geschichten. Ich habe das letzte Mal aufgerufen. Was habe ich jetzt das letzte Mal aufgerufen, Tobi?
Also
was
war das? Du bist ja etwas inflationär tätig mit deinen Aufrufen. Aber das letzte Mal hast du aufgerufen nach einem Social Media Beauftragten, hätte ich bald gesagt.
Genau, das war aber nach der Sendung, glaube ich, nur per Twitter. Wenn ich mich noch richtig entsinne. Aber wie wir vorher gemerkt haben, irgendwie mein Gedächtnis ist nicht mehr das Neueste. Auf jeden Fall habe ich in der letzten Zeit so sowas aufgerufen. Und da bin ich, wie es ausschaut, auch fündig geworden. Wie, was, wo genau, könnt ihr bald hören hier im Geek Talk. Ihr merkt es bei Twitter, bei unserem Twitter-Account, @geektalk_ch, wenn ein Schrägstrich, wie sagt man, ein Backslash AS dahinter steht oder irgendwo im Tweet drin, dann kommt's vom Beauftragten.
Okay, gut.
Und ich suche noch einen weiteren Aufruf, ein anderes Wort als Beauftragter.
Social Media Manager würde man jetzt in der Fachsprache sagen.
Ja, aber ich glaube, die Social Media Manager, die sind auch schon durch. Und ja, mal schauen, vielleicht weiß da der ein oder andere findige Hörer etwas. www.geektalk.ch. Die aktuelle Folge ist die 54.15, da dürft ihr das gerne kommentieren. Dann bedanken wir uns ganz fleißig wieder mal beim Roland. Der hat nämlich wieder über PayPal an uns gespendet. Vielen, vielen Dank. Freut uns immer wieder.
Ja, die Danksagung, da kann ich mich nur anschließen.
Natürlich sicherlich auch vom Achim und ja, genau, liebe Grüße vom Achim. Er ist heute, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, nicht dabei. Das nächste Mal dürfte es dann wieder klappen. Heute ist Twittwoch, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, richtig.
Dann haben wir einen kleinen Hinweis. In der letzten Woche gab es ja eine Sonderfolge, die haben wir angekündigt am Wochenende, die 53.15. Da ging es um die Apple Watch. Die wurde nämlich zu Beginn letzter Woche ein halbes Jahr alt.
Mensch, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn.
Die Zeit rennt extrem, das ist so. Wie ihr ja wisst, hat weder Tobi noch Achim noch ich so eine. Tobi, doch, du ein Dummy?
Ich habe einen nicht funktionierenden Dummy, aber das ist ja bei den Dummies meistens der Fall, dass sie nicht funktionieren.
Das könnte von Vorteil sein, sonst würden sie arbeitslos werden, genau. Und dazu haben wir eine Folge gemacht. Da haben wir den Jan wieder eingeladen, der schon bei der Apple TV, TV heißt das Ding, genau, mit der Apple TV-Folge zum Thema Spielen mit dabei war, weil er hat seit einem halben Jahr so eine Uhr. Und wer wissen möchte, wo das sie bei ihm gelandet ist, also bei Apple zurück oder in der Schublade oder wo auch immer, das könnt ihr in der Folge da nachhören.
Genau. Ich habe sie mir übrigens angehört, sehr interessant, ja.
Dankeschön. Ja, und ich bin jetzt ganz, in der Schweiz sagen wir gickerig. Ich bin ganz spitz auf so eine Apple Watch. Ich will so eine. Schlimm.
Ja, nach der Folge ging es mir ähnlich, ja.
Schon, ja. Also, haben wir doch ein bisschen verraten. Sie landet nicht in der Schublade. Dann haben wir, der liebe Kollege Christian von der Hörsuppe hat wieder mal was Interessantes entwickelt, Tobi.
Ja, er hat ein korrespondierendes Flatter-Projekt aufgesetzt. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Im Endeffekt ist es ein Flatterboard, wo man als Podcast-Abonnent seine Podcasts einliefern kann. Also man kann seine komplette OPML-Datei dort einliefern und man hat dann quasi seine kompletten Podcasts, die man hört, aufgelistet.
Ganz kurz für den Podcast-Neuling, was ist eine OPL-Datei?
OPML-Datei ist die Datei, vom Podcatcher angelegt wird oder die man vom Podcatcher als Exportdatei erstellen kann und wo dort quasi die ganzen Podcast-Abos in einer Datei zusammengefasst sind. Das heißt, wenn man vom einen Podcatcher zum anderen zieht, kann man bei dem alten Podcatcher einen Export machen, bei dem neuen Podcatcher einen Import machen. Da hat man sofort seine komplette Podcaster-Liste zur Verfügung. Und das Gleiche bietet halt auch das Flatterboard. Man kann dann dort die OPML-Datei nehmen und importieren. Und man hat dann seine kompletten Podcasts dort aufgelistet. Und alle Podcasts, die einen Flatter-Button nutzen, werden dort angezeigt. Und man hat halt die Möglichkeit, dann schön auf einmal seine Podcasts durchzuflattern, wenn man das möchte. Man muss dann nicht umständlich auf die jeweiligen Seiten gehen, der Podcaster. Man hat das alles schön aufgelistet. Man kann sich das dann bookmarken und man hat dann immer so eine Liste zur Hand und kann dann den jeweiligen Podcast was Gutes tun.
Flatter-Orgien, yeah!
Ist halt eine feine Sache und im Endeffekt macht das natürlich nur Sinn, wenn alle das tun, weil es ja im Micropayment-Bereich ist. Damit es den Podcastern wirklich gut geht, müsste es wirklich eine große Anzahl an Hörern dort mal auf den Flatter-Button drücken, damit auch wirklich was Nennenswertes bei den Podcastern ankommt.
Wir haben bei uns in den Shownotes verlinkt unsere ganzen Podcasts. Wer sich wundert, warum Podcast? Wir haben ja den News-Podcast, wir haben die Interview-Folgen, die Gadget-Folgen und die Sonderfolgen. Die sind jeweils einzeln gelistet, weil man die auch einzeln abonnieren kann. So ein kleiner Hint an diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und wundert euch nicht, weil da steht überall außer bei der Gesamtanzahl eine Null drin. Das liegt daran, Tobi, du hast ja gesagt, wenn ein Podcast einen Flatter-Account hat, wird da gelistet. An die Podcaster, ganz wichtiges Detail, man muss nicht nur einen Account haben, der Flatter-Code muss auch im RSS-Feed hinterlegt sein. Und das geschieht im Idealfall, wenn man es nicht selber händisch codet, über ein Plugin. Und da gibt's eins von Flatter selber.
Richtig, genau.
So ein kleiner Tipp. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb bei uns der Flatter-Button zurückgekehrt ist. Ich habe das Plugin wieder installiert. Der fleißige Hörer mag sich erinnern, das haben wir ja mal verbannt, wegen unter anderem nicht mehr Nutzung und unter anderem auch Performance-Problemen im Blog drin. Und deshalb, ich habe es jetzt wieder mal zurückgemacht, eben wegen Flatterboard, wenn es schon Möglichkeiten gibt und das große Breit durch ihn breit getreten wird, sollte man das ja auch unterstützen, finde ich.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Flatter macht halt nur dann Sinn, wenn es auch die Masse tut und nicht, wenn es der Einzelne macht, weil das ist ja die Idee hinter Flatter, dass die Masse quasi ein Projekt trägt und dass man quasi via Micropayment dann dem Podcaster aus der Crowd heraus was Gutes tut. Also gemeinsam ist man stark in dem Fall.
Genau. Wir werden das jetzt mal, wie der Christian selber, er hat ja das mal als Experiment gemacht, er hat ja, wie ich im Magazin-Podcast, glaube ich, gehört habe, das unter anderem gemacht, weil er gesehen hat, dass beim Holgi unter anderem auch die Flatter-Einnahmen extrem zurückgingen oder die Flatter-Einheiten, Klicks, wie man die auch immer nennen möchte. und wollte dem ein bisschen entgegenwirken. Er versucht mal das nochmals mit Flutter und wir deshalb auch. Mal schauen, was sich daraus ergibt und in ein paar Monaten werden wir dann mal ein Fazit ziehen. Das uns mal anschauen, was daraus geworden ist.
Genau.
Hat auch damit zu tun, Tobi, Entschuldigung, dass der ein oder andere Hörer über Twitter oder auch über die E-Mail-Funktion das Kontaktformular mit uns Kontakt aufgenommen hat, dass da unsere Accounts nicht drin sind, also unser Account nicht drin ist.
Mhm. Genau. Und wer das nicht per Flutter machen möchte, kann uns natürlich auch gerne per PayPal unterstützen. Das ist natürlich auch nach wie vor möglich.
Genau, und auch diese lustigen Klicks auf diese Affiliate-Links nützen dem ganzen Projekt.
Genau.
So, genügend der Werbung und weiter mit Internas. Mhm. Ey, heute haben wir viele Internas. Ich habe einen kleinen Bug gefixt. Wer den Geek Talk oder weiß gerade einzelne Folgen jeweils über die Social Media Button im Blog geteilt hat, da hat's ja ein, was haben wir da? Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, was ist das? Ah, LinkedIn und Buffer.
Was ist das?
Ja, komische Dinger hier. Und wer das über diesen Twitter-Button getan hat, hat jeweils von Geek Talk 2 Ads davor gehabt. Endlich habe ich herausgefunden, oder besser gesagt, ich habe die Zeit gefunden, es zu suchen, wo dieses zweite Ad sich versteckt hat. Und das ist jetzt verbannt. Das ist weg.
Ja, das sieht jetzt wieder sehr gut aus.
Schulterklopf. Ich bin stolz auf mich.
Ja, wenigstens einer, ne?
Muss ja einer, genau, muss ja einer. Dann habe ich letzte Woche ein bisschen experimentiert, weil bei mir plötzlich in dem GeekTalk-Account und auch auf anderen Accounts die Umfragen freigeschaltet wurden. Tobi, hast du die auch schon gesehen?
Ich habe sie gesehen und ich habe sogar mitgemacht und ja, interessant.
Twitter, natürlich, sofern man die Original-Twitter-App nutzt und nicht irgendeinen anderen Dienst oder sonst irgendwelche komischen Browser oder was ich noch immer, hat die Möglichkeit, jetzt Umfragen zu stellen. Gleich vorneweg, das ist relativ beschränkt. Man hat nämlich genau zwei Antwortmöglichkeiten, die man da reinnehmen kann.
Für manche Umfragen reicht es ja aus. Für die eine oder andere ist das ein bisschen dünn, ja.
Genau, wenn man zum Beispiel nachfragen will, welches Betriebssystem das einem lieber liegt, dann muss man sich für zwei entscheiden. Gut, habe ich natürlich die zwei großen genommen, was ja irgendwie eigentlich auch logisch ist, aber da ich ja selber auch Windows Phone User bin, ja, war das ein bisschen beschnittenes Ergebnis.
Man muss quasi die Umfragen der Gegebenheit anpassen und man kann halt nicht so, wie man gerne möchte, ja.
Genau, und zu diesen Umfragen, das habe ich als kleines Experiment genommen. Ich wollte mal schauen, was man damit erreichen kann, was man damit machen kann. Habe das ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, welche Windows-Version das eingesetzt wird. Natürlich habe ich das die Windows-Nutzer gefragt und nicht die Mac-Nutzer. Dann, welche OS X-Version genutzt wird. Auch da habe ich zur Auswahl die zwei aktuellen gegeben, also das Neueste, den Kapitän und Yosemite, Tobi?
Ja.
Dann habe ich gefragt, zum einen, was man für ein mobiles Betriebssystem vorrangig einsetzt, iOS oder eben Android, wie groß das nächste Smartphone werden darf oder Phablet werden darf, über oder unter 5 Zoll. Und da war ich sehr verwundert, 64% wollten unter 5 Zoll.
Ein Smartphone unter 5 Zoll, okay.
Also ein Smartphone, die 36% sagten über 5 Zoll, da irgendwann bei 5,2 und 5,5 beginnt ja dann Phablet. Mhm. Ist natürlich total repräsentativ. 36 Leute haben mitgemacht und einige noch dann via Twitter geantwortet. Das war auch ganz spannend. Diejenigen, die kein Twitter-Client hatten, also nicht den Original-Twitter-Client hatten, hatten teilweise gar nicht gemerkt, dass da eine Umfrage war und haben mit Tweets via Menschen geantwortet.
Ja, sie haben das schon als Umfrage wahrgenommen, nur sie konnten halt nicht diese zwei Optionsfelder anklicken. Ja. Und sie haben dann halt geantwortet. Das habe ich halt auch gemerkt, dass dann immer wieder, ich habe das ja auch dann weitergeleitet oder retweetet und dass dann dementsprechend immer wieder Antworten also Direktantworten auf diese Umfragen reingekommen sind. Aber auch nicht schlecht. Immerhin sieht man dann auch, wer mit einem nativen Twitter-Client unterwegs ist.
auch spannend war, also wer die ganzen Umfragen ein bisschen verfolgen möchte, GT-Umfrage habe ich als Hashtag gemacht, da das natürlich auch von irgendwem anders genutzt werden kann, habe ich auch eine kleine Microsite auf dem Blog angelegt, Link bei uns in den also in der Shownotes, könnt ihr draufklicken und da werde ich dann jeweils die ganzen Umfragen sammeln. Das kann man ja heutzutage so schön mit Twitter embedded. Und auch eine spannende Umfrage ist, was für was man das Smartphone am meisten verwendet. Da halt eben zwei Auswahlen gehabt und sinnvollerweise oder auch nicht, habe ich zwei Optionen genommen, Spielen und Social Media. Unsere Hörer sind extrem seriös. 9% spielen nur, 91% nutzen Social Media.
Also du willst damit sagen, dass Spielen unseriös ist?
Überhaupt nicht, weil man kann ja auch auf Social Media spielen. Es ist sehr aussagekräftig, diese Umfrage. Aber ganz witzig ist, lieber Geiststreicher, ja, Porno. Mehr sage ich dazu nicht.
Ja, mein Gott, das hört zu unserer Gesellschaft. Mein Gott, das ist ein ganz normales Thema. Warum nicht?
Weil er hat sich entschieden für das in der Mitte, was auch immer es ist. Und dann habe ich zurückgefragt, Porno. Und ja, doof. Ja, manchmal muss man auch witzig oder eben nicht. Wie auch immer.
Genau.
Link zu unseren Umfragen, wie gesagt, in den Shownotes mit drin. Was haben wir noch für Kurzthemen, Tobi? Wenn wir gerade bei Twitter sind, du hast sie auch schon länger, die Herzchen?
Ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, ich habe sie auch schon, ja.
Da muss man natürlich auch wieder zum Original-Twitter-Client gehen, weil da sieht man das besser. Wir sprechen von den Favoriten, die jetzt ja keinen mehr sind. Die sind ja jetzt Herzchen. Ich habe schon vor einigen Folgen mal davon erzählt. Der erste Account habe ich vor ein paar Monaten bekommen mit diesen Herzchen und der letzte habe ich jetzt gestern mit Herzchen ausgestattet bekommen. Mir gefällt das noch nicht so. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt.
Mir gefällt es auch nicht so. Also eigentlich bin ich da sehr leidenschaftslos, ob es jetzt ein Herzchen ist, ob es jetzt ein Halbmond ist oder ob es jetzt eine Trompete ist, die da abgebildet ist, ist mir quasi egal. Es ist ja nur ein Symbol für ein Favorit oder für einen Favorit, den jemand gesetzt hat. Oder ein, genau, in dem Fall. Und ich könnte mir nur vorstellen, dass das mit den Herzchen jetzt etwas mehr nachlässt, weil ein Herzchen doch etwas intimer ist als ein Sternchen. Wenn ich was mit einem Herzchen versehe, tue ich mir wahrscheinlich etwas schwerer damit, wenn ich jemanden nicht kenne oder keinen Kontakt habe, als wenn ich einfach ein Sternchen gebe. Das ist meine Meinung, weil Herzchen ist schon etwas,
intimer.
Ja, wie ich eben schon sagte, intimer als jetzt ein Stern. Ich glaube, das könnte, ist so meine Prognose, abnehmen, anstatt jetzt einen Stern zu vergeben.
Es hängt ganz davon ab, kommt ja natürlich immer davon, hängt damit zusammen, wie man Twitter nutzt, oder besser, wie man diese Funktion der Favoriten nutzt. Ich kenne viele, die nutzen das nicht, um zu sagen, hey, ich bin voll deiner Meinung, sondern die markieren sich das, um das später zu lesen.
So mache ich das grundsätzlich auch. Das heißt, dann habe ich eine Liste, wo, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Mac-Magazin oder irgendeine Zeitschrift, wo eine Nachricht drin steht, ein Artikel drin steht, den ich lesen möchte, dann gebe ich den Favorit und dann ist das in meiner Liste drin, dann lese ich mir das durch und nachdem ich das durchgelesen habe, nehme ich es dann auch wieder raus, weil ich genau weiß, alles, was sich in den Favoriten befindet, das muss ich mir noch anschauen, muss ich noch durcharbeiten. Und habe dann quasi so eine Art spätere Liste zum Lesen. Ist wahrscheinlich nicht der Sinn dahinter, keine Ahnung. Es gibt aber auch genügend Leute, die drücken auf das Sternchen oder auf das Herzchen, um einfach zu sagen, es gefällt denen. Und es passiert auch öfter, wenn ich einen belanglosen Tweet schreibe, dass da einer auf Favorit, auf Sternchen klickt, aufs Sternchen oder aufs Herzchen klickt. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke dahinter, was Twitter eigentlich wollte, einfach zu zeigen, es gefällt demjenigen. Das ist wieder der Gefällt-mir-Button bei Facebook, ist das halt
Daumen hoch,
das Sternchen oder das Herzchen halt bei Twitter.
Ich nutze es zum Beispiel so, genau, in dem Sinn, wenn mir was gefällt, was ein anderer macht, dann gibt's ein, jetzt halt Herzchen. Da bin ich unempfindlich, also da gebe ich dann auch genauso gerne ein Herzchen oder ein Sternchen. Ist für mich einfach das Zeichen, gefällt mir. Für das nutze ich das Ganze.
Okay.
Herrnchen, weil es gibt ja auch Leute, die wenn sie was favorisieren, um jetzt wieder auf das Sternchen zurückzukommen, da eine Regel dahinter haben, was dann gleich retweetet wird. Das sieht man sehr viel oder sehe ich sehr viel in meiner Timeline. Dann kommt zuerst so ein Favorit und dann gleich ein Retweet, weil sie nicht zweimal klicken möchten.
Okay.
Zum Retweeten.
Auch eine Möglichkeit. Kann man machen, ja.
Kann man so verwenden, wie man will. Vielleicht der Hörer, habt ihr alle auch schon Herzchen? Wenn dann, Hände hoch oder kurzen Kommentar in die Shownotes oder unter die Shownotes, besser gesagt. Nach den ganzen Herzchen will Google es sich ein bisschen leichter machen. Leichter machen im Sinn von, sie haben ja vor, ich glaube, jetzt ist schon 2 Monaten her, Tobi, oder wie lange habt Google sein neues Logo?
Also mit Daten und mit Zeiträumen, da solltest du dich ganz bedeckt halten. Vorhin sagtest du, 2007 gab es das Trackpad und jetzt sagst du 2 Monate. Ich glaube, so lange ist es noch nicht her, aber es kann auch täuschen. Jetzt höre ich, wie derjenige googelt.
Ja, jetzt ja, muss ich.
Ja, ja, weil jetzt musst du abliefern.
Am 1.9.15. Google stellt neues Logo vor.
Da hast du richtig Glück gehabt.
Da habe ich ja fast auf den Punkt getroffen.
Mein Gott,
Punktlandung.
Also wir merken uns, Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch. Langzeitgedächtnis gibt es Probleme.
Da hapert es schon ganz arg.
Da haben wir heute wieder was gelernt.
Nicht schlecht. Ja, das alte Google-Logo war richtig schwer. Das neue ist ganz leicht.
Ja, optisch und auch vom Dateninhalt oder vom Volumen her oder von der Datengröße ist es ein bisschen kleiner geworden, ja.
6380 Bytes versus 2145 Bytes.
Tja, das ist
nicht schlecht.
Weight Watchers.
macht nicht viel aus, wenn das der Tobi einmal im Tag herunterlädt und der Martin, macht aber ganz viel aus, wenn das Millionen von Menschen täglich runterladen, glaube ich doch.
Für Google macht das was aus, das stimmt, ja.
Genau, die stellen sich schon ein auf die europäische neue Verordnung von wegen Netzneutralität, damit sie da weniger zahlen müssen.
Das kann sein.
Wer weiß, das ist doch der geheime Gedanken dahinter. Oder doch nicht, wie auch immer. Ein Beitrag, wie das Ganze gemacht wurde, weshalb das jetzt leichter wurde, weil Buchstaben hat es ja gleich viel, könnt ihr nachlesen, haben wir natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Gut, Tobi, jetzt wollte ich eigentlich mal was an dich übergeben, aber das nächste Thema ist auch von mir, wie ich gerade sehe.
Da kann ich noch ein bisschen Senf dazugeben, ja.
Gut, dann streich du ein bisschen. Sonos hat gestrichen, oder es wurde bei Sonos gestrichen, man kann ab dem kommenden Update, was ich glaube nächste Woche kommen wird, kein Audible-Hörbücher mehr hören über das Sonos-Ökosystem.
Ja, das ist auch wieder bei mir so eine Wahrnehmungssache. In meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis beschäftigt sich kaum jemand mit Audible. Und das findet quasi so gar nicht statt. Aber das ist auch wieder so die Sache, man bewegt sich in der falschen Bubble, habe ich das Gefühl. Wenn ich mich jetzt so im Internet umschaue, ist Audible ein wahnsinnig großes Thema und es gibt Leute, die da Hörbücher konsumieren wie nichts, sage ich jetzt mal. Wie ich jetzt Podcasts konsumiere, konsumieren andere Leute Hörbücher.
Genau.
Und
ich früher, ja.
Das scheint ein großer Markt zu sein und ich habe heute mal so ein bisschen durchs Netz geschaut. Ich habe nur so ein paar Überschriften gelesen. Das hat schon polarisiert, dieses Sonos-Audible-Thema, ja.
Offiziell sagen ja beide, sie arbeiten an einer Lösung.
Ja.
Wahrscheinlich ist da das Thema Geld wieder mal so ein Ding, weil die einen wollen, die anderen nicht. In welche Richtung auch immer. Es bleibt zu hoffen, weil ich kenne einige, die sich beim Multiroom für Sonos entschieden haben, weil sie Audible-Unterstützung hatten. Ja, das wird jetzt ziemlich hässlich, glaube ich.
Es wäre mal interessant, wie viel Prozent es wirklich sind, die sich, weil du eben sagtest, deswegen dafür entschieden haben, dass das quasi der ausschlaggebende Punkt war, dass sie sich halt ein Sonos-Gerät gekauft haben oder ein Sonos-Multiraumsystem gekauft haben.
Und oder einer der entscheidenden Gründen.
Und ja. Man muss ja fairerweise dazu sagen, wenn man ein stabil funktionierendes Multiraumsystem haben möchte, kommt man ja eigentlich um Sonos nicht drum herum. Sie sind ja im Moment der Platzhirsch. Und deswegen können sie sich momentan auch noch so benehmen, wie sie sich jetzt benehmen. Die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent mit gleichwertiger Hardware auf den Markt kommt, die genauso stabil und gut funktioniert. Teufel hat ja einen guten Ansatz im Moment mit ihrem System auf den Markt geworfen, aber in Kleinigkeiten sind sie immer noch nicht da.
Was du meinst Raumfeld?
Raumfeld also ist ja, hört ja zu Teufel.
Eben diese Teufel-Tochter, genau. Ist ja ein, nur das, ist ja ein, der Name auch.
Ist ja ein Teufel-Brand oder Raumfeld ist ja ein Brand, was zu Teufel gehört.
Genau.
Und ja. Das ist ja ein tolles System in Ansätzen, aber sie sind halt noch nicht da, wo Sonos im Moment ist. Aber Sonos ist ja auch schon jahrelang auf dem Markt. Ich glaube, sie sind schon über 10 Jahre auf dem Markt mit ihren Produkten. Haben natürlich eine wahnsinnig gute und lange Produktentwicklung hinter sich. Und da kann ja im Moment Raumfeld noch gar nicht sein. Und ich denke, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, dass die jetzt aufholen werden.
Ich wollte gerade sagen, mit dem letzten Update, seit ein paar Monaten habe ich es jetzt hier, Raumfeld, und tut das richtig gut. Und Geschmackssache, aber da gehen wir ein anderes Mal drauf ein.
Ja, ja. Also wie gesagt, Sonos hat sich wahnsinnig etabliert und hat ein großes Feld auch an Third-Party-Herstellern mit sich hochgezogen. Und das ist quasi so der Quasi-Standard. Da kann man im Moment sagen, was man will. Aber ist halt nur die Frage der Zeit, wenn dieser Player entweder gestürzt wird oder massiv attackiert wird.
Genau, genau. Muss nur einer kommen, der ein bisschen offener ist und dann wird's witzig.
Ja, ich meine, Harman Kardon hat ja auch versucht, Multiraumsysteme auf den Markt zu bringen. Sie haben ja auch ein Multiraumsystem am Markt, aber faktisch hört man von diesem System rein gar nichts. Das findet quasi nicht statt. Das ist das Problem.
Nicht stattfinden ist ein bisschen falsch in dem Sinn, weil viele Systeme wie, es gibt ja, also es haben ja ganz viele, auch große Hersteller Multiroom-Systeme auf dem Markt. Die werden auch verkauft ohne Ende, aber sprechen tun die meisten halt nur über Sonos. Also in den breiten, wie soll ich sagen, im breiten Feld hört man ganz viel nur von Sonos.
Ja, und wenn man viel von einer Firma hört, ist es natürlich meistens auch so, dass die Umsätze dementsprechend gut sind. Ist natürlich nicht automatisch der Fall. Das ist mir auch schon bewusst. Aber bei Sonos ist es ja so. Die drücken wahnsinnig große Geräte auch raus oder große Gerätemengen raus. Und jetzt mit dem neuen Sonos Play 5, den sie rausgebracht haben, der hat ja wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Und da haben sich ja sogar die klassischen Medien schon drum gekümmert. Spiegel Online. Ich meine, gut, das ist keine Referenz für hochwertige Journalismus in dem Fall, aber Spiegel Online hat sich mit dem Gerät sogar beschäftigt, da war ich sehr entsetzt, in Anführungsstrichen, dass die da sich so drüber ausgelassen haben und sehr positiv drüber ausgelassen haben.
Dinge, die es gibt auf dieser Welt.
Genau.
Auf jeden Fall, wir bleiben dran, wenn es da Entwicklungen gibt, könnt ihr es natürlich nicht als erstes, aber ihr könnt es hier hören, im Geek Talk. Wollte ich schon lange mal sagen.
Ja.
Gehen wir rüber in die Microsoft-Ecke, oder hast du noch was Kurzes gefunden?
Nein, nein, nein. Ja, Microsoft, das ist deine Bühne, du darfst sie betreten.
Ja, jetzt bin ich im Clinch, weil gerade was, ja, kannst du ganz kurz, das ist live, Tobi, eine halbe Minute etwas machen? Ich werde das nachher rausschneiden.
Ich kann was machen, aber ob das akustischer Natur ist, weiß ich nicht.
Ich danke, Tobi, Entschuldigung.
Ja, ich wollte eigentlich die Microsoft-Ecke an den lieben Kollegen Martin übergeben, weil er hat ja so ein schönes Thema reingeschrieben, OneDrive. Und OneDrive hat ja so ein bisschen die Datenmengen oder das jeweilige Datenvolumen zusammengestrichen für die Nutzerschaft. Und das ist ja schon sehr bedenklich in dem Fall, weil es gab ja schon teilweise wahnsinnig große Mengen, die dort versprochen worden sind. Und jetzt hat sich Microsoft von dem verabschiedet und hat das reduziert auf ganze 5 Gigabyte. Und ja, ich glaube, das war so der größte Aufreger in der letzten Woche, was man so im Netz gesehen hat, was da so über Twitter durchgetrieben worden ist. Mich persönlich hat das jetzt nicht betroffen. Ich habe OneDrive mehr oder weniger selten genutzt, aber der Martin war da schon sehr enttäuscht, glaube ich.
Du bist schon zum Microsoft-Thema rübergegangen?
Ich habe mich schon etwas über das OneDrive-Dilemma ausgelassen, dass die so ein wenig das Datenvolumen reduziert haben.
Ein bisschen.
Ja, ich bin auf 5 Gigabyte runtergestrichen, ne?
Ja, das war ja eines der Dinge, die beginnen wir ein bisschen anders. Lieber Herr, Mist, jetzt habe ich Microsoft-Chef. Sataya, oder? War das, glaube ich.
Das ist, glaube ich, der Vorname, Satya, aber ich weiß es nicht. Satya. Ich habe das auch vergessen.
Genau, weil ich kann mich, wie soll ich sagen, das gibt da so ein, in Redmond ein Büro, da sitzen sie alle, die von Microsoft, Entschuldigung, und da kann ich mich so erinnern, so eine Szene, oder erinnern, ich imaginiere mal ein bisschen, da saß der Chef da und kam so ein anderer, so ein Manager, reingestürzt, so nach Motto, hallo Chef, magst du dich erinnern, wir haben doch mal da so Office 365 rausgegeben mit unendlich Speicherplatz. Und dann Chef, ja. Und dann der andere, ja, es gibt jetzt Nutzer, die haben das wirklich genutzt. Müssen wir abstellen.
Naja, also unendlich Speicherplatz kann man ja in dem Fall ja gar nicht nutzen, weil es ja unendlich ist. Also von daher müssen da ja irgendwelche Nutzer aktiv gewesen sein, die dort wahnsinnige Datenmengen reingepumpt haben.
Laut eigenem Blog von Microsoft selber sprechen sie ja davon, dass es Nutzer gegeben haben soll, die bis zu 75 Terabyte Daten abgelagert haben in der Cloud. Und das sei das 14.000-fache eines durchschnittlichen Nutzers.
Und solche Nutzer machen natürlich denn den anderen Nutzern, die in Anführungsstrichen mit ihrem Datenvolumen normal umgehen, das Leben schwer. Weil die schwarzen Schafe färben dann irgendwann auf die weißen Schafe ab und reißen die mit ins Verderben, sage ich mal.
Ich habe ja die AGBs nie durchgelesen. Das tue ich viel zu selten, weil keine Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch in so ein Satz wie Fair Use drin stand. Also sind wir ehrlich, sie hätten da eigentlich auch nur die paar User rausschmeißen können oder halt denen einfach die Gigabytes wegnehmen. Ein bisschen eine komische Ausrede. Irgendwie.
Ja, sie hätten halt fairerweise noch eine E-Mail schicken können, hör mal zu, sieh mal zu, dass du da dann dein Zeugs aus der Wolke kriegst, das ist doch ein bisschen viel. Und wenn das nicht bis dann und dann passiert, dann machen wir einfach mal den Kill-Switch und schmeißen dich dort raus. Ich weiß natürlich nicht, wie das aussieht, was sie in ihren bisherigen AGBs drin hatten, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Vielleicht.
So Dinge sind doch immer drin. Also.
Ja, vielleicht ist das im Moment die einzige Möglichkeit gewesen, einfach das Datenvolumen runterzuziehen auf 5 Gigabyte.
1 Terabyte haben sie es runtergesetzt, Tobi. Es geht ja eben um die Office-Geschichte.
Um die Office-Geschichte, die kostenlosen OneDrives haben sie auf 5 Gigabyte.
Da kommen wir nachher noch drauf,
okay.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Eben bei Office 365 gab es ja eben unendlich Speicherplatz und das haben sie jetzt runtergeschraubt auf die 1 Terabyte.
Das ist ja immer noch viel.
Das ist immer noch viel. Ich habe vor kurzem mit den Gedanken gespielt, meine Fotos da reinzuladen. Das sind 680 Gigabyte. Und wenn ich jetzt kurz nachschaue, ich habe 294 Gigabyte schon besetzt, also ich wäre drüber.
Okay.
Ich kann zwar nicht so gut Kopf rechnen, aber ich glaube 300 plus 650, doch, ich wäre drüber. Mhm. Circa, knapp, also zumindest an der Grenze. Hässlich, irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich steht das auch in den AGBs drin, dass sie da irgendwie zurückschrecken dürfen, wenn sie wollen. So Dinge stehen ja immer drin. Ist auch sinnvoll, wenn man so Zeugs reinnimmt. Aber einfach speziell eben, wie du gesagt hast, dann sind sie ja bei den Free Accounts von 15 auf 5 zurück. Heißt aber, wer bestehender Kunde ist und 15 frei hat, hat das noch ein Jahr. Erst dann wird's kosten. Und das zweite ist, sie haben die Pläne für 100 Gigabyte und 200 Gigabyte, die man optional dazu buchen kann, weggeschmissen. Und neue 50 Gigabyte Stücke, also Steps mit reingemacht. Du kannst jetzt immer im 50 Gigabyte Schritt hochgehen. Sagt der normale Nutzer, kein Problem, dann buche ich halt mehrere 50er Päckchen. Ja, die sind aber fast doppelt so teuer wie vorher, die anderen Packages.
Okay.
Das alles insgesamt, weil ich habe immer wieder kommuniziert, Microsoft ist auf einem guten Weg seit Windows 8. Und das mittlerweile ist das bei vielen angekommen. Sogar der Tobi hat zwischendurch mal gegrübelt, dass sie gewisse Dinge richtig machen und jetzt kommen sie mit so einem Seich.
Sie machen viele Dinge richtig, das habe ich nie bezweifelt und sie sind wirklich auf einem guten Weg, keine Frage. Sie hätten sich vielleicht im Vorfeld gut überlegen müssen, mit welchen Datenplänen sie nach außen gehen oder welche Datenpläne sie anbieten, und hätten jetzt nicht so freizügig sagen können, unlimited, und das hätten sie sich etwas genauer überlegen müssen, nach meiner Meinung. Weil jetzt den Leuten erst was versprechen und dann wieder wegnehmen, ist immer sehr schmerzhaft.
Es gibt halt einfach diesen Geschmack, dieser Google-Geschmack. Komm, wir geben dir jetzt mal coole Dinge, wie ein RSS-Reader und solche Geschichten, und ein paar Jahre später nehmen wir sie weg.
Ja. Tja, in Deutschland sagt man erst locken und dann bocken, ja.
Ja, sie mussten es ja doch machen. Sie hatten ja lange auch mehr als Dropbox-Freispeicher. Sie hatten auch lange mehr freien Speicher als Google. Google hat ja da wieder aufgeholt. Die haben jetzt, glaube ich, auch 15 GB freien Speicher. Plus, wenn man die Foto-Geschichte aktiviert, nochmals irgendwie 15 Giga. Also 30 Giga hat man da freien Speicherplatz. Genau, das ist ja auch weggefallen. Wenn man Fotos jetzt in die OneDrive hochlädt, ist es weggefallen. Ja, alles andere ist halt Marketing, weil die haben natürlich mit vielen Gigabytes gelockt, bis sie eine kritische Masse erreicht haben. Und die haben sie jetzt anscheinend. Deshalb können sie jetzt diese ganzen Freigeschichten abstellen.
Ja, ich weiß noch damals, wo das bekannt gegeben worden ist, dass es unlimited ist, wie wir dort darüber diskutiert und gesprochen haben. Und nicht nur wir, sondern auch ziemlich die gesamte Blogosphäre, was da los war. Es war ja ein toller Marketing-Gag. Im Endeffekt kann man jetzt ja sagen, ist ein Marketing-Gag, weil sie haben es jetzt ja zurückgezogen.
Ja, schade. Was mir natürlich auch klar ist, dass solche Angebote variieren können, und kostenlos kann nicht alles sein, aber dennoch, es ist halt einfach so ein komischer Zug, wie soll ich sagen. Ja, man hat irgendwie 15 Giga, dann hat man 8 davon besetzt und jetzt muss man aufstocken, weil man drüber ist, quasi.
Das ist genau wie die ersten Flatrates bei uns draußen waren, die ersten Internet-Flatrates, damals noch auf ISDN-Basis, die ersten Anbieter, die das im Sortiment hatten. Ich glaube, das war AOL in Deutschland, die wirklich die ersten reinen ISDN-Flatrates hatten. Da gab es Nutzer, die haben gesaugt ohne Ende, die haben wirklich ihre Tauschbörsen laufen lassen, was ist da alles, gab Napster und so weiter.
Und LimeWire.
Ja, und die haben das von morgens bis abends, haben die ihre Fritzbox gequält oder ihre Fritzkarte in dem Fall. Und geknechtet. Dann hat AOL auch gesagt, okay, jetzt kündigen wir dir den Vertrag. Und gut ist, weil das einfach zu viel ist, was da durch die Leitung geht.
Eben, ich habe ja nichts dagegen, wenn sie Nutzer die 75 Terabyte, gut, ich krieg's auch mit all meinen Daten über 54 Terabyte, aber ich habe das nicht alles in der Cloud. Und das Logische, da würde ich auch mal anklopfen und sagen, du, hallo, Fair Use und solche Geschichten. Aber dennoch ist einfach ein fader Beigeschmack irgendwie. Hm. Vielleicht ein kleiner Tipp, damit wir da nicht noch lange drauf rumreiten. Außer du hast nachher noch was, Tobi. Es bringt jetzt auch nicht, wenn ihr Hals über Kopf zu irgendeinem anderen Dienst geht, sei das Dropbox oder OneDrive oder was auch immer. Google Drive, wie heißt das? G-Drive.
Mhm. G-Drive ist eine Festplattenmarke.
Genau, das ist was anderes. Anderes.
Ja. Aber du meinst Google Drive, ja.
Genau. Und weil auch da, aktuell sind es natürlich die gewissen Freikontingente, aber auch da kann es von Tag X auf Tag Y passieren, dass sie weggehen. Speziell bei Google, die können das ja gut, Dienste weglassen oder sterben lassen, oder sage ich immer wieder.
Ja.
Schaut's euch an. Wenn ihr eigene Server habt, schaut vielleicht auch mal OneCloud an. Und sonst gibt's auch noch viele andere lokale Anbieter, die es so auf dem Markt gibt, die da mit rein grätschen könnten.
Auf jeden Fall.
Tobi, wir gehen noch über Android und kommen dann gleich zu der Apple-Ecke. Mhm. Da gibt's nur ein paar kleine Dinge. Zum einen, wenn ihr ein Besitzer von Amazon Fire TV Sticks seid und darauf die Plex-App nutzt, passt auf mit dem letzten Update. Wenn ihr es schon installiert habt oder noch nicht installiert habt, wartet noch, weil da ist ein kleiner Bug drin, da könnt ihr nachher eure Bibliothek nicht mehr nutzen, sprich eure Filme nicht mehr schauen vom NAS oder wo auch immer her.
Das ist ja sehr kontraproduktiv im Zusammenhang mit Plex.
Genau, aber Plex hat die angekündigt, dass nächstens ein weiteres Update kommen sollte. Deshalb, wenn ihr es noch nicht installiert habt, dann tut's auch noch nicht. Wartet, bis das nächste kommt.
Okay.
Könnte vom Vorteil sein. Ja. in Deutschland und Österreich, der Schweiz, kann man jetzt das Nexus 6 vorbestellen, Tobi. Mhm. Und da gibt's je nachdem, vielleicht für diejenigen, die sich dafür interessieren, kleiner Tipp, es gibt Arte, da kommt ihr gleich noch ein Krummstrick mit oben drauf, müsst nicht mal mehr bezahlen. Ja, könnt ihr den auch mal ausprobieren und dann nachher euch die Meinung dazu sagen.
Gut, das ist, okay, ich gebe jetzt kein Statement zu ab, zum
passt, zum, ich komme komm zum nächsten. Es gibt den Audio-Bug beim Chrome-Audio. Es gibt ja ein Chrome-Video und ein Chrome-Audio.
Habe ich bis heute nicht begriffen, warum diese zwei Produkte getrennt worden sind. Aber okay.
Man kommt davon voraus, dass du brauchst, weshalb Video-Hardware drin haben, wenn du nur Audio übertragen möchtest.
Ja, man hätte das natürlich in einem Produkt zusammenfassen können. Letztendlich wäre das für Google wahrscheinlich günstiger gewesen, als jetzt zwei Produkte auf den Markt zu werfen.
Die Bewerbung und alles wahrscheinlich auch drumherum. Auf jeden Fall, wer so ein was hat, da gibt's auch so einen lustigen Bug, oder eben nicht ganz so lustig, der jedes Mal beim Rebooten macht er sich auf 100% Volumen, was die Lautstärke anbetrifft. Und das kann ziemlich hässlich sein, je nach Anlage, die ihr da dran angeschlossen habt.
Das kann sehr hässlich sein.
Aber ja, auch da sollte nächstens ein Update kommen seitens Google. Seid auf der Hut und schaut nach Updates um. Tobi, du hast ein Kickstarter-Projekt mitgebracht in der Apple-Ecke.
Ja, Kickstarter-Projekte gibt's ja wirklich wie Sand am Meer und man könnte da ja ganze Podcasts drüber gestalten, was es an mehr oder weniger nützlichen und unnützlichen Dingen gibt, aber
der Kickstarter-Podcast.
Ja, es wäre noch eine Idee, aber das Produkt halte ich wirklich für sehr interessant und es erfüllt eigentlich eine Menge Aufgaben in einem wunderschönen aussehenden kleinen Schächtelchen. Natürlich kann ich mich nur auf Bilder beziehen. Ich habe das Ding noch nicht original in der Hand gehabt, aber die Bilder sehen wirklich sehr vielversprechend aus. Kurzum, es handelt sich um ein Etui, eine Schachtel, die sehr wertig aussieht und in dieser Schachtel ist ein Halterung verbaut, wo man den quasi das Ladekabel von der Apple Watch rein bastelt und verlegt quasi, so dass es auch gleichzeitig sauber aufgerollt ist und nicht irgendwie durch die Gegend fliegt. Und dieses Kabel verbindet man intern mit einer Akkubank, also es hat auch gleichzeitig noch eine eingebaute Battery. Und diese Schachtel erinnert stark an die Originalschachtel, wie die Apple Watch ausgeliefert wird. Nicht die Sport Edition, sondern die Apple Watch an sich, also das nächstgrößere Modell, weil das wird ja in einer quadratischen Schachtel ausgeliefert. Und so ungefähr muss man sich dieses Etui auch vorstellen.
Und 3800 Milliampere-Stunden, Tobi.
Richtig, genau. Und dort legt man dann quasi die Apple Watch rein. Dann wird das Ding quasi aufgeladen, ist dann gleichzeitig auch im Nightstand-Modus. Wenn man das zum Beispiel auf dem Nachtschränkchen positioniert, hat man gleichzeitig den Nightstand-Modus aktiviert. Man muss natürlich dann das Kläppchen auflassen, dass man auch dann auf das Display schauen kann. Und von außen hat man dann halt die Möglichkeit, das Gerät noch mit Strom zu versorgen. Dann wird gleichzeitig der Akku geladen und natürlich auch die Apple Watch. Befreit man das Gerät wieder vom Strom, wird das Ganze dann quasi, wird die Apple Watch dann quasi über das Battery Pack geladen. Das ist insofern interessant, wenn man das Gerät mal irgendwie in eine Tasche transportieren will oder einen Koffer packt oder etc. oder einfach nur von A nach B mitnehmen will, ist sie erstens gleich wunderbar geschützt und zweitens wird sie aufgeladen. Dazu gibt es noch eine korrespondierende iOS-App, die dient quasi dazu, einfach eine Notification abzugeben, wenn das Ding vollkommen aufgeladen ist. Ist im Prinzip eine geniale Idee, sieht sehr wertig aus, gibt es in verschiedenen Farbtönen, passend zu der jeweiligen Apple Watch.
Es gibt es auch in rosa.
Das ist jetzt der große Trend, ja.
Genau, doch. Witziges Teilchen. Ich glaube, das ist was für einen Jan, der will ja Stands mit dem Night-Modus.
Ja.
Gut, danke für den Hinweis, Tobi. Kann man noch mitbacken? 8 Tage. Heute ist der 4. November, also bis zum 12. November kann man da noch. 50.000 wollten sie erreichen, 94 haben sie schon erreicht. Also
ich gehe auch davon aus, dass das Produkt danach ganz regulär in den Handel kommen wird und dann die weiteren diversen Händler das im Sortiment aufnehmen werden, weil heute habe ich nämlich schon einen Newsletter vom Großhändler bekommen, der dieses Produkt schon bewirbt. Komischerweise.
Schon beworben.
Genau.
Wir in der Schweiz bekommen ja keinen Siri auf unser Apple TV.
Naja, mein Gott, ihr könnt doch nicht alles haben.
Die Österreicher ja auch nicht und viele andere Länder auch nicht. 8 Länder sind es, die es bekommen. Warum das so ist, hat mein Bruder rausgefunden. Er hat nämlich ein Gespräch mit einem Apple-Mitarbeiter gehabt, der die Apple TV mitentwickelt und hat ihm da ein bisschen was verraten, weshalb das so ist. Liegt vor allem an der Lokalisierung, an der Aussprache, das merken wir ja auch immer wieder, Tobi. Der Schweizer klingt anders als der Deutsche.
Naja, ich meine, innerhalb Deutschlands gibt es auch sehr viele Dialekte und ich meine, Bayerisch ist ja auch kein Deutsch. Also fahr mal nach Niederbayern und wenn jemand dort Dialekt spricht, den versteht man normalerweise auch nicht.
Ja, ich meine, die Dialekte.
Das ist heftig. Also ich glaube, wenn da einer wirklich mit einem starken Dialekt ins Apple TV spricht, da wird auch nichts bei rumkommen.
Das ist natürlich schon ausgerichtet auf Standarddeutsch. Das ist korrekt so. Ja. Genau. Für alle Schweizer und Österreicher, die sich die Apple TV gekauft haben, trotzdem gekauft haben, man muss nicht den deutschen iTunes-Account sich zulegen, damit man das nutzen kann. Man kann die Ländereinstellung einfach auf Deutschland umstellen und kann dann mit Siri richtig quatschen. Das funktioniert. Und dennoch den Schweizer iTunes-Account nutzen.
Okay, guter Tipp.
So, ein kleiner Tipp, genau. Wir hatten es vorher schon von Plex, Tobi. Plex unter anderem kommt auch auf die Apple TV und da kommt etwas, was mir Freude bereitet, weil bis anhin muss man die Apple TV hacken, sofern das überhaupt möglich war. Ich glaube, die 3er ist immer noch nicht hackbar.
Die 3er ist immer noch nicht hackbar und die 2er, die konnte man ja jailbreaken. Da gab es ja diverse Möglichkeiten, das Ding quasi etwas zu modifizieren, ja.
Genau, und das haben viele gemacht, unter anderem eben, weil sie Plex oder ähnliche Software installieren wollten. Der Grund ist ganz einfach, man hat ein NAS-System oder eine Netzwerkplatte mit Filmen oder Musik drauf, will da natürlich drauf zugreifen. Wenn das nicht in iTunes oder in konformer Format ist, funktioniert das natürlich nicht. Und darüber funktioniert es. Plex kann da dann das Ganze abgreifen.
Genau. Und ich glaube, das ist auch das ganz große Geheimnis des zukünftigen Erfolges des Apple TVs, dass halt Drittanbieter-Apps in diesem Umfang zugelassen werden und auch Dinge ermöglichen, die es bisher so nicht gab. Und jetzt wird langsam aus einem Hobby, was Apple ja bisher immer nur als Hobby bezeichnet hat, wirklich was Ernsthaftes. Und was mich im Moment so ein bisschen aufregt, es gibt so viele Reviews, die dieses Produkt so zerreißen, so niedermachen. Ich glaube, die haben ansatzweise nicht verstanden, welches Potenzial dahinter steckt und dass wir noch am Anfang des App Stores stehen. Mhm. Und dass demnächst der Markt sich ganz dramatisch in positiver Hinsicht entwickeln wird und dass wir wirklich sehr, sehr viele interessante Apps sehen werden. Sicherlich wird es doch eine Menge Schrott geben, aber es gibt auch eine Menge Schrott-Apps im App Store für iOS. Also von daher ist das völliger Quatsch, was da jetzt erzählt wird, dass da im Moment nur Schrott drin ist. Und das, klar, die ganzen Spieleentwickler, die müssen sich erst ein bisschen einleben auf der ganzen Plattform, dass da jetzt sehr viele Apps drauf sind, die jetzt einfach portiert worden sind von iOS auf das Apple TV. Das ist ja auch klar, weil man vernimmt erstmal die vorhandenen Dinge, die man hat und portiert es erstmal. Aber da wird demnächst noch eine Menge auf uns zukommen. Nicht nur an Spiele, sondern auch, wie gesagt, Plex ist das beste Beispiel dafür.
Genau, wer Interesse hat an solchen Dingen und zum Beispiel Plex einsetzen möchte oder eben auch Ähnliches, heute gerade gelesen, Kodi ist auch dran, ein Apple TV Client zu machen, also eine App zu machen. Da bin ich extrem erfreut, weil Plex hat vielfach noch den Hintergrund, da werden die Medien auf dem jeweiligen Gerät, sei das auf dem Computer, wo ihr dann euren Plex, den Server installiert habt oder laufen habt, oder auf dem NAS-System, kann sein, dass das ein bisschen eine schwachbrüstige Geschichte ist oder einfach nicht so viel Power hat und dann kann er das nicht jeweils, Plex mir fehlen die Wörter, Tobi.
Transkodieren und übertragen auf, die, genau. Auf das Gerät. Das kommt natürlich auf das NAS-System an. Wenn du da jetzt so ein, ja, kein leistungsstarkes System hast, dann gibt es da Probleme, ja.
Genau das und eben auch das Schlimme finde ich an Plex, meine persönliche Meinung, wie du vorher so schön gesagt hast, Tobi, ist, dass ja Plex, auch wenn das Format richtig vorlegen würde, es dennoch transkodiert und somit eben auch dann nicht auf eher schwachbrüchigeren Geschichten läuft.
Das ist richtig. Also wer Plex einsetzen möchte und es von, wie gesagt, von vornherein schon weiß, dass es eine Plex-Maschine wird, also ich rede jetzt speziell von NAS-Systemen, bei normalen Macs dürfte es kein Problem sein, dass das funktioniert, aber wenn ich jetzt ein NAS habe und da Plex drauf laufen lassen möchte und das sehr viel und intensiv nutzen möchte, der sollte darauf achten, dass da ein bisschen Leistung drin ist.
Genügend RAM, genau. Einfach, genau. Und ansonsten eben, wartet noch ganz kurz, da kommt nächstens auch Kodi. Ich liebe seit Jahren Kodi, früher XBMC, für diejenigen, die es unter dem Namen noch kennen. Ja, ist halt auch eine Geschmacksfrage und eine Glaubensfrage ein bisschen. Aber eben, dieses Transkodieren hat Kodi dem Plex großer Vorteil voraus.
Das ist ein wahnsinnig großer Vorteil, weil wenn man halt weiß, welches Format Kodi vernünftig schluckt, kann man ja dementsprechend seine Daten in dem Vorfeld schon aufbereiten. Stichwort Handbrake etc.
Wie auch immer, genau.
Aber wie gesagt, ich sehe da ein ganz großes Potenzial in der ganzen Geschichte. Und ich sehe dem Apple TV sehr, sehr positiv entgegen. Und im Moment wird es wirklich zu Unrecht zerrissen, ist meine persönliche Meinung.
Ganz einfach, Tobi. Weis doch auf unsere Folge im Geek Talk hin, weil da wurde es ja nicht zerrissen. Ging es um Spiele. Ja. Und kleiner Hint, das darf ich schon verraten, es gibt nächstens eine Gadget-Folge. Also zwei unserer Podcaster haben sie schon ausführlich, mehr oder weniger ausführlich in den kurzen Tagen schon antesten können und werden dann ein bisschen darüber sprechen.
Genau, also meine Antwort darauf ist immer, es ist jetzt im Endeffekt Generation 1 mit einem eigenen App-Store und das sollte man sich vor Augen halten. Viele sagen ja, es ist die vierte Generation. Es ist quasi richtig, dass es die vierte Generation der Hardware ist und der grundsätzlichen Funktionen, aber Generation 1 mit dem App-Store und das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Generation 1. Ei, was sind dann wir, Tobi?
Wir sind ausgelutscht.
Ach gut. Immerhin. Immerhin. Ich glaube, Tobi, gibt's irgendwas, was über Twitter reingekommen ist?
Oh, da könnte ich jetzt mal nachgucken. Ich war so im Apple TV-Fieber.
Auch ja, es gab vor allem Retweets zu Beginn.
Ja gut, das darf es geben. Aber ich glaube, es gibt keine aktuellen Wortmeldungen der Hörerschaft.
Wie immer, wenn ihr das natürlich zeitversetzt hört, GT5415 ist das die Folge, die ihr euch anhört. Da dürft ihr gerne euch noch mit Kommentaren reinstellen und da freuen wir uns drauf, wenn ihr da was dazu sagt.
Mhm, genau.
In diesem Sinne, Tobi, möchten wir uns verabschieden. Oder hast du noch was?
Nö, wir machen das. Auch ich habe so viel auf dem Herzen, aber das möchte ich jetzt nicht einfach so auskippen. Das wäre ein bisschen inflationär.
Wäre ein bisschen viel, meinst du?
Das wäre ein bisschen viel, ja.
Dann lassen wir das. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Live-Hörer. Natürlich auch die Nachhörer, vielen herzlichen Dank. Danke an die ganzen Spenden, an die Kommentare, das Sharen und so weiter. Und einen großen Dank an dich, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast.
Och, wenn ich kann, dann kann ich, oder wie heißt es so schön?
Das ist doch schön. Es funktioniert also noch.
Manchmal geht's.
Beruhigend zu wissen. Herzlichen Dank, Tobi. Und wie immer, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.